Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Die Folge 525 ist heute an der Reihe, und zwar des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns zuhören, und möchte ja eigentlich gleich noch einmal mit NRW-TV beginnen. Letzte Woche, ja, da war ich ein bisschen geschockt, muss ich schon sagen. Ich habe auch nichts auf die Homepage gebracht, und so die stille Hoffnung war ja noch, dass ein Wunder geschieht. Aber Wunder, da habe ich gelernt, die passieren nicht einfach so, da muss man kräftig daran arbeiten. Und es haben viele Leute kräftig daran gearbeitet, aber das Wunder ist doch nicht passiert. Es ist eine Folge der Zeit, und wenn ich mir ansehe, wie viele Regionalsender in der letzten Zeit aufgehört worden sind, muss man manchmal sagen, dann ist das schon ganz schön erstaunlich. Auch das ehemalige Dr. Dich TV, was dann später Decktime TV hieß und wohl auch jetzt noch heißt, hat still und heimlich für mich, ohne überhaupt jemals darüber zu sprechen, zum 1. April aufgehört, sein Programm über Satellit zu vertreiben. Es wird jetzt nur noch über das Internet vertrieben, und dafür haben wir keine Vereinbarung. Wir würden uns ja auch selbst Konkurrenz machen. Wir sind im Gespräch, und Decktime TV hat mir auch schnell angeboten, als sie von NRW-TV hörten, das bei ihnen im Studio in München produzieren zu können. Aber das ist natürlich ein Mordsaufwand. Das kann ich leider nicht tun. Und dann gibt es noch etwas, Rhein-Neckar-Fernsehen, RNF. Auch die hatten es auch nicht nötig, mich darüber zu informieren, einfach den Betrieb eingestellt über Satellit und auch nur noch über das Internet, über HBBTV zu empfangen. Beide Sendeanstalten arbeiten weiter. Man kann es positiv reden und sagen, sie haben sich derzeit angepasst, aber man kann auch sagen, dass der Kostendruck der Verbreitung der Sender und die, unheimliche, im bösartigen Sinne, Macht der Werbekonzentrationsverwalter dafür sorgen, dass solche Sendeanstalten, regionale Anstalten immer weniger die Chance haben, wirtschaftlich arbeiten zu können. Gut oder nicht gut. Bei NRW-TV ist es dann tatsächlich so gekommen, dass vergangene Woche Dienstag eindeutig klar war, dass nichts mehr geht. Nun ist NRW-TV in der Abwicklung, das heißt, der Insolvenzverwalter ist dabei, alles zu veräußern, alles zu Geld zu machen, um die Gläubiger in irgendeiner Art befriedigen zu können, soweit es irgendwie geht. Und das ist eigentlich, für mich ist es sehr, sehr traurig. 9 Jahre bin ich alle 4 Wochen, ist ein bisschen mehr als jeden Monat, nach Düsseldorf zu dem Sender gefahren, habe immer den Verkehr auf der Autobahn bei Köln verflucht, weil ich manchmal bis zu einer Stunde Stau hatte. Ja, das gehörte aber irgendwo dazu. Manchmal habe ich über 2 Stunden gebraucht für die 130 Kilometer von mir zu Hause nach Düsseldorf. Und wenn wir dann da waren, am Anfang war ja Manfred Kläuber dabei, in der Regel hinter der Kamera, der hat da organisatorisch etwas gemacht. Und Wolfgang Back, später kam dann auch Heinz Schmitz dazu, und dann haben wir da unsere Sendungen produziert. Es war für uns, die wir vom, wie man bei NRW-TV sagte, großen Fernsehen kamen, vielleicht eine Umstellung, aber es war kleiner, familiärer, schöner. Nur mal ein Beispiel, wenn ich im WDR irgendein Gerät anschließen wollte und brauchte eine zusätzliche Steckdose, dann musste das von mir an den Aufnahmeleiter, der in der Regel im Studio war oder auch nicht, der dann irgendwie erreicht werden musste, weil er auch noch andere Produktionen hatte, gemeldet werden. Der hat sich dann mit der Hauselektrik in Verbindung gesetzt. Die haben gesehen, ob sie irgendjemanden frei haben. Der kam dann ins Studio und hat gesagt, was ist, was brauchst du, was Nachdem wir das geklärt haben, ist er wieder gegangen. Irgendwann kam er dann wieder und hat irgendwo einen Verteiler, wir würden sagen, eine Mehrfachsteckdose mit dem Kabel dran, irgendwo reingesteckt und das da hingelegt. Und schon konnten wir weitermachen. Dass das manchmal 2-3 Stunden gedauert hat, ist schon, naja, aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehbar. Bei NRWTV lief das alles anders. Da hat man gesagt, du hör mal, ich muss hier noch einen Stromanschluss haben. Und in 5 Minuten hatte einer eben da irgendwo eine Leitung hingelegt und gut war's. Und viele Sachen gingen dort eben viel, viel einfacher und viel, viel schneller. Am Anfang haben wir auch noch unsere Aufzeichnungen takeweise gemacht, so wie beim WDR. Das heißt, einer hat einen Take gemacht oder zu zweit hat man einen gemacht und dann wurde abgesetzt. Dann hat man sich diesen Take angesehen und hat geguckt und hat gesagt, das können wir nehmen, das können wir nicht nehmen, wir machen es nochmal. Das war dann manchmal auch 3, 4, 5 oder 10 Mal. Und irgendetwas hat irgendjemandem nicht gepasst in der Regie oder uns oder sonst etwas. Also haben wir es nochmal gemacht. Es gibt berühmte Kollegen, die haben solche Takes manchmal 20 oder gar 30 Mal gemacht. Ja, und dann haben wir im Add-on, also gleich angestückelt, den nächsten Take aufgenommen. Am Ende waren wir dann fertig. Aber, mit der Sendung meine ich wir auch, aber es kam dazu, dass, naja, wir haben einen Tag gebraucht und haben unsere Sachen, die ich auch am Anfang habe ich in Pulheim gewohnt und dann im Westerwald, die ich dann angekarrt habe, die mussten dann aus dem Auto über mit Wägelchen, die man vorher besorgen musste, über Aufzüge, über Gänge dann ins Studio gebracht werden, mussten dort ausgepackt werden, mussten dort aufgebaut werden. Aber am Anfang war nach der Aufbau des Studios, denn das Szenenbild, unsere Tische und so weiter, das war ja nicht im Studio und hat gewartet, bis wir nach einem Monat wiederkamen, sondern das wurde aus Bocklemünd geholt, weil es da eingelagert war. Und nachdem es dann aufgebaut war, konnten wir auch aufbauen. Dann wurde aber eingeleuchtet, das heißt also Licht setzen war eine sehr wichtige Aufgabe, dass alles auch so ausgeleuchtet war, damit man später schöne, gute, farbige, gleichmäßige, saubere, ordentliche, qualitativ hochwertige Bilder hatte. Während des Ausleuchtens durften wir nicht im Studio sein. Es hätte ja ein Scheinwerfer runterfallen können. Ja, und wenn dann eingeleuchtet war, dann konnten wir weitermachen. Wenn wir dann soweit waren und hatten all unseren Krempel aufgebaut und getestet und installiert und Probleme beseitigt, dann haben wir Feierabend gehabt. Ja, ja. Das heißt, wir haben dann das Wichtige wieder abgebaut, weil es gab zwar die Möglichkeit, eine Wache fürs Studio zu bestellen, aber wenn etwas wegkam, dann hatten wir es nicht mehr, dann wäre die Produktion gefährdet gewesen. Und die Wache selbst, auch wenn das eine externe Firma war, war nicht dafür verantwortlich. Das musste dann wieder über den WDR, über irgendeine Versicherung geregelt werden. Also haben wir das Wichtige in irgendwelche Räume eingeschlossen und einen Schlüssel mitgenommen, was wir gar nicht durften. Ja. Am nächsten Tag haben wir dann wieder aufgebaut. Gut, das Licht war schon gesetzt, das Bühnenbild war aufgebaut, es ging schneller. Und danach haben wir dann unsere Proben gemacht. Das heißt, wir haben einfach das gemacht und an den Kameraleuten gezeigt, hier, das zeige ich und das so. Und da wurde gesagt, nee, nimm's in die Hand, nimm's in die Hand. Kannst du nicht von der Seite, kannst du nicht was zurücksetzen, kannst du nicht den Monitor weiter, kannst du nicht das drehen. Ja, das haben wir dann gemacht. Und für alle Beiträge, für alle Kollegen, die dabei waren, die Beiträge waren in der Regel je nur 3, 4, 5 Minuten lang. Später wurde es ein bisschen länger. Und diese Beiträge, wenn wir die dann mehrfach durchgespielt hatten und jeder hatte sich das Wichtigste gemerkt, dann war Feierabend. Dann haben wir alles wieder eingepackt, wieder eingeschlossen, sind wieder nach Hause gefahren und am nächsten Tag haben wir wieder aufgebaut, alles wieder hingekriegt, in der Hoffnung, dass es lief. Meist lief es, nicht ganz, aber ein bisschen. Ja, und dann haben wir irgendwann angefangen, diese Takes aufzunehmen. Und wenn wir dann fertig waren, dann war die Sendung fertig. Wir waren fertig, alle waren fertig. Manchmal mussten wir auch länger machen, da mussten Überstunden beantragt werden, weil wenn das eine halbe Stunde länger gedauert hat oder eine Stunde, das war alles nicht so einfach. Das musste alles beantragt, geregelt werden und was weiß ich nicht alles. Es war eine andere Zeit und das war alles bei NRW TV nicht so. Wenn da etwas länger gedauert hat, na ja, da hat man es eben gemacht. Man hat gemeinsam an einem Werk gearbeitet. Da hat keiner gesagt, nee, ich habe jetzt Feierabend und das muss ja nicht sein und es sind ja keine Überstunden angemeldet. Nein, nein, dort haben alle alles gemacht. Die Kameraleute haben mit angepackt und haben das Bühnenbild aufgebaut und es war eine andere Sache. Und von Seiten NRW TV habe ich aber auch gehört, dass man am Anfang auch so ein bisschen, naja, nicht wusste, wie geht denn das jetzt? Die kommen da von dem großen Fernsehen und genügen wir deren Ansprüchen und so. Bei uns war es umgekehrt. Wir wussten nicht, ob wir, wo wir verhätschelt worden sind, wo uns jede Steckdose nachgetragen wurde, ob wir vielleicht da mit den Leuten nicht zurechtkamen. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Ich möchte mich nochmal dafür bedanken. Grüße alle Mitarbeiter von NRW TV und hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr bald vernünftige, gute Arbeitsplätze findet und dass wir uns eventuell wiedersehen. Ich danke der Geschäftsführung. Ich danke dem Insolvenzverwalter, der weiß warum. Ich habe da gestern noch etwas gesehen. Vielen Dank auch dafür. Und ich denke, dass wir das Thema NRW TV die damit abschließen können, nicht vergessen können, abschließen. Ein bisschen Wehmut ist dabei, das ist klar, aber es geht ja weiter. Es sind neue Herausforderungen, die kommen, riesige Herausforderungen, die kommen. Und deswegen sage ich, macht's gut, alle zusammen. Hoffentlich auf ein Wiedersehen und tschüss. So, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich sprach von Riesenherausforderungen, ja. Manchmal wird mir Angst und Bange vor meinem eigenen Mut. Das Studio steht immer noch nicht. Es gibt immer noch Probleme mit allen möglichen, mit Stromanschluss. Da muss noch was gemacht werden. Das reicht alles nicht hinten und vorn und geht nicht. Und ich muss mal sehen. Ich habe noch den Wunsch und den Willen, dass wir ohne eine Lücke weitermachen können. Gestern ist ja die letzte von NRW TV und bei NRW TV produzierte Fernsehsendung gelaufen. Wenn Sie die gesehen haben, können Sie erkennen, da war schon ein bisschen eine Ahnung dabei von mir, denn das, was Sie seit gestern sehen können, das ist ja nun schon 24 Tage alt, dass wir es aufgenommen haben und ich habe mich ja am Ende eigentlich schon verabschiedet. Die Ahnung war da, der Wunsch war ein anderer. So, also, es geht voran, ja, aber noch nicht so schnell. Ich kann noch nicht vorhersagen, ob ich das wirklich schaffe, lückenlos die Fernsehproduktion weiterzuführen, weil es sind einfach zu viele Dinge, die gemacht werden müssen und es ist einfach zu viel Arbeit. Und irgendwann bin ich abends dann einfach nur fertig und kaputt und geht nicht mehr. Ich bin dabei, ich habe es nicht aufgegeben, pünktlich weiterzumachen, aber ich weiß es nicht. Zum Spendenstand, nachdem ich gesagt habe, dass wir das Ziel nicht erreicht haben, hat es nochmal einen Ruck gegeben. Wir sind jetzt auf 16.807,88 €. Damit kommen wir natürlich noch nicht hin, weil auch die Planung vielleicht ein bisschen blauäugig war, aber es kommt immer wieder etwas, und zwar vergangene Woche sogar ein dreistelliger Betrag, für den ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Und ich hoffe ja, dass es auch noch ein bisschen weitergeht, denn auch in der Vergangenheit kamen ja immer wieder Spenden. Es gibt ja auch Leute, die regelmäßig einen Betrag spenden, jeden Monat. Das sollte man nicht glauben, aber das ist einfach wunderbar, dass sie von ihrem Gehalt irgendwas abzwacken. Manche geben dann 17,78 € oder sowas und schreiben dazu Fernsehbeitrag oder so oder alternativer Getz-Beitrag habe ich gelesen und ähnliches. Manche nehmen auch irgendwelche Schnapszahlen, aber es kommt immer etwas. Und wir werden sicherlich das, was notwendig ist, bezahlen können. Ja, und wenn nicht, dann muss ich sehen, wo ich noch ein Sparschwein schlachten kann. Aber ich weiß, wir schaffen das. Denn Sie alle da draußen, Sie haben so viel sich eingesetzt für den Fortbestand der Fernsehsendung, dass es gar nicht anders denkbar ist. Es geht also weiter. Ich denke, dass wir jetzt im Grunde genommen an dieser Stelle mit dem normalen Programm weitermachen können und müssen. Ich weiß noch nicht, ich wollte etwas sagen zu Urlaub, aber ich weiß gar nicht, ob ich Urlaub machen kann, ob das möglich ist. Da gibt es noch andere Problemchen dabei. Aber ich denke, wir haben eine Menge, worüber wir sprechen müssen, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte. Und damit fangen wir jetzt an. Es gab in der vergangenen Woche so ein bisschen Unruhe. Da gab es einen Blogbeitrag von James Pinkstone. Und dieser James Pinkstone, das ist jemand, der hat iTunes bei sich auf dem Rechner installiert. Und er ist Komponist. Er hat sehr, sehr viele Musikstücke auf seinem Rechner, auf seinem Apple-Rechner. Eigene Kompositionen, auch irgendwelche Sammlungen als WAV-Dateien, die er irgendwoher hat. Es sind seiner Aussage nach 122 Gigabyte gewesen. Denn nachdem er sich nun bei iTunes angemeldet hatte und irgendwo sich da durchgeklickt hat, da hat er festgestellt, dass Apple ihm, wie er sagt, diese Musik gestohlen hat. 122 Gigabyte waren nicht mehr auf seiner Festplatte. Er musste jetzt, weil Apple Music die in die Cloud geschoben hat, musste sich jetzt immer anmelden, musste immer online gehen, wenn er seine Musik, die er früher auf dem Rechner hatte und natürlich alles, was Apple Music anbietet, hören wollte. Das heißt, er musste mit seinem Rechner in seinem WLAN sein und bekam aber da AAC-Qualität und nicht WAV-Format, so wie er es vorher hatte und kannte. Ja, und das hat ihn irgendwo ein bisschen geärgert, dass er dann in seinem Blog geschrieben hat, dass Apple ihm seine Musik gestohlen hat und was weiß ich nicht alles und dass er Musik verloren hat und so weiter. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen näher damit befasst und habe mich das mal angesehen. Also es ist ja gar nicht so einfach, wenn ich mich anmelde, dann werde ich ja durch verschiedene Menüs geführt und muss immer anklicken, was auch immer ich wünsche. Ich habe verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und hier scheint es wohl so zu sein, dass dieses Matching, das heißt, dass Apple sagt, pass auf, ich gleiche das mal ab, was du auf deinem Rechner hast und was wir in unserem Bestand haben. Und das, was wir nicht haben, das holen wir von dir und löschen das dann auf deinem Rechner. Denn wenn wir das bei uns vorhalten für dich, dann brauchst du das nicht mehr auf deinem Rechner, machen wir dir Platz. Ist ja eigentlich eine schöne Sache. Aber einmal funktioniert dieses Matching wohl nicht so hundertprozentig, das haben einige andere auch schon festgestellt, sodass also Apple Music meint, irgendetwas zu erkennen und das aber falsch erkannt hat und durch andere Musikstücke ersetzt. So, und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass ich die Möglichkeit habe, zu sagen, zu klicken, wenn die Musik, meine Musik von meinem Rechner bei dir in der Cloud für mich gespeichert ist, dann kannst du die auf meinem Rechner löschen. Das ist aber nicht so ganz eindeutig. Ich habe selbst also auf Anhieb nicht richtig verstanden, was wohl gemeint ist. Und da scheint der gute Mann wahrscheinlich einen Fehler gemacht zu haben. So, und danach fehlten ihm eben dann seine Dateien. Jetzt kann er die natürlich wieder zurückladen aus der Cloud auf seinem Rechner, aber nicht mehr in WAV-Qualität. Und nur ist er natürlich ein bisschen stinkig. Er hat zwar ein Backup gehabt und konnte das dann irgendwann wieder herstellen, weil er hatte ausgerechnet, wenn er die Dateien aus der Cloud zurückholt von Apple Music, dann würde das allein an Download über 30 Stunden betragen. Und das wollte er nun alles nicht. Auf jeden Fall ist das ein Prestigeverlust. irgendwo ein Negativpunkt auf der Seele von Apple und die haben es ja im Moment nicht so einfach. Es gehen ja einige Umsätze runter, also der tatsächliche Umsatz- oder Gewinnbringer, der hat ja nun eine deutliche Beule bekommen, iPhone zum Beispiel. Ob das so bleibt und ob das eventuell durch ein iPhone 7 wieder beschleunigt werden kann, der Umsatz, weiß man nicht. Aber der Markt ändert sich, die Welt ändert sich und man versucht jetzt auf Seiten von Apple diese missverständlichen Formulierungen und schließt auch einen sehr seltenen Softwarefehler nicht aus, durch ein Update von Apple Music wieder in den Griff zu bekommen, um das Vertrauen wieder zurückzuholen. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Generell möchte ich nur mal dazu sagen, Festplatten sind doch nun gar nicht so teuer. Und Festplatten sind doch nun wirklich sicher. Und eine Backup-Platte kostet auch nicht die Welt. Warum geht die Welt denn dazu über und macht sich abhängig? Warum muss ich meine Musik auf meinem Rechner denn irgendwo im Nirvana speichern? Warum nehme ich denn in Kauf, dass ich eine schlechtere Qualität bekomme, nur um meine Musik irgendwo lagern zu können? Und warum mache ich nicht selbst irgendwann laufend ein Backup? Warum gestatte ich denn Diensten, und das ist ja nicht nur Apple, das ist ja bei anderen auch so, dass sie Daten auf meiner Festplatte löschen dürfen? Und warum gibt es überhaupt diese Möglichkeit? Wieso kann überhaupt jemand aus der Ferne, na, wieso er es kann, weiß ich, weil es softwaretechnisch möglich ist. Aber wieso ist es denn überhaupt gestattet, dass irgendjemand auf meinem Rechner ohne mein ausdrückliches Einverständnis, nur weil ich irgendwann mal irgendwo geklickt habe, meine Daten, meine unwiederbringlichen Daten, die in meinem Eigentum stehen, wieso darf es die löschen? Also diese technische Welt hat nicht nur Vorteile, sondern es gibt auch viele, viele Nachteile. Und ich möchte einfach nur sagen, wenn man nicht zu bequem ist, dann sollte man sich doch eine Festplatte kaufen und noch eine, damit man die spiegeln kann. Und sollte seine eigenen Daten, egal ob es Bilder sind, ob es Musik ist, ob es irgendetwas anderes ist, Daten, Briefe, irgendwelche Informationen, die sollte man da auf seinen Rechner lassen. Wenn das WLAN mal kaputt ist, ist man abhängig. Wenn das Internet mal ausfällt, ist man, ja, ich hätte fast gesagt, im Arsch, aber sowas sagt man nicht. Und ich kann es so nicht nachvollziehen. Wir vertrauen darauf, dass diese Technologie Tag und Nacht jederzeit zur Verfügung steht und dass auch die Daten, da wo sie gespeichert sind, jederzeit abrufbar sind. Und das ist das, wo ich sage, es ist kein großer finanzieller Aufwand, die Daten, die eigenen Daten im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, auf den eigenen Datenspeichern zu halten. Und wenn ich unbedingt so eine Cloud oder sowas haben will, ich kann mir auch an meinen Router zu Hause eine Platte anschließen, dass ich von außen darauf zugreifen kann. Auch das geht. Das ist meine eigene, ganz persönliche Cloud. Hat kein anderer was drin zu suchen. Und vor allen Dingen die Geschäftsbedingungen, ich habe sie mir nicht alle durchgelesen, aber das sind Formulierungen drin, die aus meiner Sicht heißen, ich darf mir alles holen, was ich will, ich darf mir alles ansehen, im Rahmen der Rechte auch verwenden, der Gesetze und Rechte. Und ich bin aber für nichts verantwortlich, wenn irgendwas kaputt geht, verloren geht, auf deinem Rechner passiert oder sonst was. So, wenn das schön ist, gut, dann gehe ich auch zum Schönheitswettbewerb. Facebook. Nein, nein, ich will nicht schimpfen, keine Bange. Nein, wir müssen Facebook dankbar sein. Zum Muttertag ist es mir aufgefallen, Facebook hat ein neues Emoji eingeführt. Die kleinen, mehr oder weniger lustigen Fratzen, die wir zur Kommunikation verwenden. Und zwar, das ist das Emoji 7. Und ja, das ist eine kleine lila Blume, die so viel heißt wie dankbar. Also man schenkt irgend so ein Bitmuster per Facebook seiner Mutter und sagt ihr damit Dankeschön. Ich musste erst mal, nee, mir fällt dazu nichts ein. Dass man solche Dinge hat wie gefällt mir, traurig, haha, love oder sonst was oder Wut. Gut, das gab's ja jetzt schon. Aber dass ich zum Muttertag irgendetwas, was sich irgendjemand irgendwo ausgedacht hat, ein paar bunte Pixel zur Verfügung gestellt hat, die ich dann einfach anklicken kann, dass ich die meiner Mutter zum Muttertag schenke, da brauche ich auch gar nichts zu schenken. Dann kann ich doch viel besser in jeder Stadt irgendwo am Straßenrand zwei Gänseblümchen pflücken. Das ist von mir, das bringe ich mit, dafür habe ich mich gebückt. Und es können ja auch 10 sein oder sonst was. Und ich kann auch im Laden gehen, kann Blumen kaufen. Aber das muss ja noch nicht mal sein. Etwas, einen kleinen, winzigen Blumenstrauß, den ich selbst zusammengestellt habe, der von mir kommt, der mein Geschmack ist, wenn ich den verschenke. Aber ein Emoji, welches zeigt, wie dankbar ich bin. Ach, lass es. Am 12. Mai 1941 hat Professor Dr. Konrad Zuse in Berlin seinen elektromechanischen Computer Z3 vorgestellt. Und aus Anlass dieses Jahrestages wurde dieses Mal auch ein Nachbau, ein funktionsfähiger Nachbau vorgestellt. Und dieser Nachbau, naja, er funktioniert. Konrad Zuse hat ihn zusammen mit Alfred Teichmann damals entwickelt. Und da war ja die Deutsche Versuchsanstalt für Raum- und Luftfahrt beteiligt. Die haben ja versucht, mit, ich glaube, 25.000 Reichsmark ihm dabei zu unterstützen, seine Firma zu gründen. Und es ging darum, dass er nie mehr irgendwelche, naja, Standardarbeiten, Routinearbeiten machen musste. Denn er hat ja damals versucht, mit seinem Kollegen Helmut Schreier, das war auch ein Ingenieur wie Konrad Zuse, diese Maschine, die Tragflächen für Flugzeuge berechnen sollte, was ja damals in Handarbeit unglaublich schwierig und aufwendig war, diese Berechnungen zu automatisieren. Natürlich haben da auch die Militärs drauf geguckt und drauf geschielt, aber das war im Grunde genommen nicht das, was sie wollten und was sie brauchten, sondern es war noch nicht so weit, dass es militärisch eingesetzt werden konnte und sollte. Kommen wir mal zu der Maschine an sich. Also, die Z3, die ist, nachdem er sie vorgestellt hatte, gar nicht so richtig zum Laufen gekommen, denn bereits im Dezember 1943 wurde sie bei einem Bombenangriff zerstört. Konrad Zuse hat es zwar geschafft, dann wieder eine Maschine aufzubauen, auch wieder mit neuen Ideen und verbessern. Die hieß dann folgerichtig Z4. Die war Anfang 1945 fertig. Und damit konnte er dann aber seine Arbeit als Statiker zumindest vereinfachen. Auch, naja, Spezialrechner hat er noch entwickelt, die, ich glaube, die hatten gar keine Bezeichnung, die aber alle noch elektromechanisch gearbeitet haben. Elektromechanisch, was heißt das? Nun, wir wissen alle, Computer arbeiten mit Bits, die kleinste Informationseinheit. Das heißt, die werden geschaltet. Ein Bit kann gesetzt werden oder nicht, wie ein Schalter, ein- oder ausgeschaltet sein. Und hier hatte man circa 600 Relais, und Relais haben Kontakte, und diese Kontakte konnten auch ein- oder ausgeschaltet sein. Bei Relais konnten sie auch umgeschaltet sein. Das sind ja Umschalter in der Regel gewesen. Das Programm, wann welches Relais schaltet, in Abhängigkeit von welchem anderen, das war fest verdrahtet. Da konnte man nichts dran machen. Und diese feste Verdrahtung, nun, die beinhaltete einmal die 4 Grundrechenarten und das Wurzelziehen. Und diese Geschwindigkeit, mit der diese Relais laufend darum getackert haben, das war umgerechnet auf heutige Rechner eine effektive Taktfrequenz von 5 1/3 Hertz. 5 1/3 Hertz, nicht Kilohertz, nicht Megahertz, nicht Gigahertz. 5 1/3 Hertz. Und dennoch war es möglich, dass man hier die Parameter für die Verstellung der Leitflächen an Flugzeugtragflächen automatisch berechnen konnte. Das war damals eine Sensation. Die Z3, das war ein Rechner, der hat über eine Tonne gewogen. Er hatte einen Speicher, Arbeitsspeicher, mit Relais natürlich, von 64 Worten. Der bestand aus 1600 Relais, dieser Arbeitsspeicher. Und bei der Z3 konnte man ein Programm eingeben über einen Handlocher auf 8 Spuren. Wer schon mal einen Fernschreiber gesehen hat und da war so ein Reader-Puncher daneben, so ein Streifen mit Löchern drin, da wurden früher die Briefe, die man verschicken wollte, mit dem Fernschreiber darauf gespeichert und die konnten dann auch wieder eingelesen werden. Im Prinzip war das so etwas. Hat man 8 Löcher nebeneinander gehabt, das war die Kodierung, da wurde das Programm kodiert und wurde dann in die Maschine eingelesen. Also das war dann ein frei programmierbarer Rechner, während die anderen, von denen ich eben sprach, diese Spezialrechner fest verdrahtet waren. Und dieser Rechner, der da über eine Tonne gewogen hat, der hat 4 Kilowatt aufgenommen an Leistung. Und das ist doch eine ganze Menge, denke ich. 4 Kilowatt, ein Heizlüfter nimmt 2 Kilowatt auf. Nur mal so, um zu zeigen, um zu erklären, wie es eigentlich angefangen hat. Ein Rechner, die Z3, der frei programmierbar war, wo man Programme einlesen konnte, und der mit einer Geschwindigkeit gearbeitet hat, die wir Menschen im Kopf auch heute noch nicht erreichen können, die unsere Computer aber heute Millionen, Milliardenfach übertreffen. Und dennoch, es war der Anfang, neben anderen Entwicklern auf dieser Welt, dennoch ist für mich Konrad Zuse immer noch der Größte. Ich hatte ja das Glück, ihn persönlich kennenzulernen mehrmals, habe auch Interviews mit ihm geführt für den WDR Computer Club und er hat mir auch einige Sachen geschickt. Ich bin auch heute noch stolz auf ein von ihm signiertes Buch mit einer Widmung. Ja, es ist eine lange Geschichte und dennoch ist sie sehr, sehr kurz. Wenn wir überlegen, dass wir ja, im Grunde genommen nach 70 Jahren eine Technologie erreicht haben, die auf diesen Ideen von Konrad Zuse basiert, und doch das, was er hat, wie Steinzeit aussehen lässt. Aber man muss wirklich seinem Sohn danken, der in Berlin die Z3 nachgebaut, aufgebaut hat und sie erhält für die Umwelt. Denn wer einmal die Möglichkeit hat, und sie steht auch im Deutschen Museum in München, der Nachbau jetzt, wer einmal die Möglichkeit hat, dorthin zu gehen und sich diese Maschine anzusehen und sich vorführen zu lassen, beziehungsweise zu sehen, wie sie gearbeitet hat, der wird vielleicht eher begreifen, was der Computer eigentlich für eine Idee ist, was er eigentlich aus der Technik gemacht hat und vielleicht in welche Katastrophe er uns hinführt. Aber das glauben wir alle nicht und das wollen wir alle nicht. Wir passen ja alle auf. Die Universität in Graz, da gibt es, naja, 2 Hände voll Forscher, die sich sehr, sehr intensiv mit einer Technologie befassen zur maschinellen Erkennung unserer Umwelt. Ich meine, das brauchen wir immer und überall, das wird immer wichtiger, wir wissen es von selbstfahrenden Autos. Aber hier in dem speziellen Fall geht es darum, dass man Lieferdrohnen, wie zum Beispiel die von Amazon geplante Zustelldrohne, dass man die in die Lage versetzen möchte, die Umgebung zu erkennen. Das heißt, dass sie keine Bäume, Häuser, Menschen oder sonst etwas rammt, sondern sich selbst orientieren kann, ausweichen kann und den eigenen Kurs bestimmen und berechnen kann. Die Forscher in Graz unter dem Teamleiter Konrad Karner, die sind weltweit führend. Und die arbeiten natürlich auch mit anderen Forschern zusammen, zum Beispiel in Israel oder in Cambridge. Und die sagen also, das ist möglich, es ist wirklich greifbar, dass unsere Drohnen die Umgebung richtig einschätzen können und ihren Kurs selbstständig wählen können. Diese Flugobjekte, das ist ja auch ein Problem, wenn sie irgendwo landen, dann sollten sie ja niemanden auf dem Kopf landen oder auf dem Ententeich landen oder sonst wo. Das muss ja alles in irgendeiner Art organisiert werden und da kann ja kein Fernbediener irgendwo am Monitor sitzen und das Ding steuern, sondern das muss eine solche Maschine allein machen. Und die Dinger, die wiegen ja 2 Kilo an Last und nochmal 2-3 Kilo selbst. Wenn so etwas runterfällt oder irgendwo einen Schaden verursacht, das tut schon weh. Das kann schon zu ganz schweren Verletzungen bis hin zum Tode von Lebewesen führen. Also, es wird intensiv weiter geforscht und auch DHL ist mit von der Partie. Die haben bereits jetzt in den ersten 3 Monaten dieses Jahres im oberbayerischen Reit im Winkel 130 Mal Pakete per Drohne verschickt, versendet und automatisch ausgeliefert. Also ein automatisches Fliegen in bewohnten Gebieten. Den wird es wohl so schnell nicht geben, geht auch von den Vorschriften nicht. Aber dass man irgendein Paket oder Briefe auf die Alm automatisch bringt mit solchen Drohnen, das kann ich mir vorstellen. Alles andere eher nicht. Am Anfang habe ich gesagt, Wunder, muss man hart dafür arbeiten. Ja, es wurde wohl hart gearbeitet und zwar geht es um die Störerhaftung. Es gab ja im März einen Gesetzentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes, der war Schwachsinn. Der hätte nichts gebracht, eher im Gegenteil. Und jetzt hat der Bundestag aber durchgesetzt, dass eine Änderung vorgenommen wird, die es unterm Strich eigentlich für jeden ermöglicht, ohne in die Haftung genommen werden zu können, außer dass man vorsätzlich irgendetwas macht, das ist ja immer so, ein offenes WLAN anzubieten. Das heißt also, dass ich mein WLAN anderen zur Verfügung stellen darf, ohne dass ich dafür eine Anmeldung von denen brauche, ein Passwort vergeben muss, ohne dass sie irgendwelche Bestimmungen abklicken müssen, dass sie eben nichts Böses tun und sonst etwas, sondern ich kann einfach ein offenes WLAN einrichten und es jedem zur Verfügung stellen, der es will. Das ist das erste Mal, wirklich das erste Mal in den letzten 10 Jahren, dass unsere Regierungspolitiker für uns, für die Computeranwender, für die, die unterwegs sind, für die, die kommunizieren wollen und müssen, etwas absolut Sinnvolles planen. Noch ist es ja nicht so weit. Also, von allen Seiten wird es gelobt, von allen Seiten wird es gut geheißen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass nicht irgendjemand noch diese ganzen Kram da verwässert. Denn das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen ein offenes und freies WLAN, damit wir jederzeit und überall in das Internet gehen können. Das wird zwar vielen stinken, die gewerblich versuchen, daraus ihren Nutzen zu ziehen, wirtschaftlich gesehen natürlich, aber es wird vor allen Dingen die freien WLANs und die Gruppen, die das anbieten und die Gruppen, die das forcieren und die sich da organisiert haben mit offenen WLANs, die wird es natürlich freuen, denn die können jetzt ihre Idee so weit verbreiten, ohne Angst haben zu müssen, mit einem Bein im Gefängnis stehen zu müssen oder Klimmzüge machen zu müssen, dass der Betreiber ihres eigenen WLANs im Ausland sitzt und bla bla, was ja alles Quark ist. Also, Dankeschön, Politiker. Wenn ihr jetzt den Weg gefunden habt, zu denken für uns Verbraucher und für eine vernünftige, positive Welt, macht's weiter so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht an Wunder. Ich habe schon des Öfteren über DVB-T2 gesprochen. Sie wissen, dieser neue Standard, der es ermöglicht, dass wir über die Dachantenne oder mit mobilen Geräten das Fernsehen, was früher ja mal analog in diesen Bereichen war, teilweise zumindest, in HD zu empfangen. Unser normaler Standard, den wir bisher haben, dieses DVB-T, das ist dazu nicht kompatibel. Das heißt, die neuen Geräte sind wohl abwärtskompatibel, aber mit den alten können wir T2 nicht mehr empfangen. Am 31. Mai wird dieser Dienst offiziell gestartet. Gut, in einigen Bereichen läuft er schon probeweise. Und dann kommen da so Werbesprüche. Da sagt dieses Konsortium also, die Vorteile dieses neuen Fernsehens, deutlich mehr Programme, rund 40 in Ballungsräumen. Die Wahrheit, nur die Öffentlich-Rechtlichen können wir frei empfangen. Alle anderen, also diese Werbebezahlsender da, die verschlüsseln ihr Programm. Die wollen also ihre Werbung, die sie aussenden, und ihre Seifenopern und ähnlichen Quark, den wollen sie dann auch noch bezahlt haben. Und da müsste man dann extra noch löhnen. Das heißt also für uns, dass wir wahrscheinlich am Anfang erstmal gerade zwei Programme haben. Deutlich mehr. Ich weiß nicht, wo das mehr herkommt. Reziprok gesprochen vielleicht. Viel bessere Bildqualität. Ja, da müsste man natürlich in HD produziert haben. Aber da auch die Öffentlich-Rechtlichen davon leben, dass sie uns die 295. Wiederholung von irgendwelchen Kram vor die Augen setzen, tut sich an der Bildqualität erstmal gar nichts. Nur neue Produktionen sind deutlich besser. Und dann haben sie auch weiter überwiegend in bester HD-Auflösung. Klar, holen sich mal aus Omas Fotoalbum ein ganz altes, grobkörniges Foto und vergrößern das auf ihr, was weiß ich, 100 Zoll Fernsehgerät. Das ist das, was hier in bester HD-Auflösung gemeint ist. Portabler und mobiler Empfang möglich. So schnell wird es noch nicht gehen, weil da gibt es noch eine technische Einschränkung, die noch nicht gelöst ist. Also mobil, dazu müsste das Signal für unsere kleinen Geräte noch optimiert werden. Das ist noch nicht der Fall, jedenfalls am Anfang. Mehr Regionen mit privaten Programmen. Ja, das heißt also, wir werden in mehr Regionen neue Bezahlfernsehmöglichkeiten haben für das, was wir bisher frei empfangen konnten. Und ich weiß es nicht, wo ist denn jetzt der Vorteil? Also so richtige, hochqualitative, aufgenommene Sendungen gibt es ja nur sehr wenige. Die öffentlichen, die rechtlichen Fernsehsender werden senden wie bisher. Und die privaten Fernsehsender, die wollen zusätzlich Geld dafür haben, sonst sehen wir nichts. Ist das jetzt wirklich die Zukunft, die wir alle haben wollten? Oder hätten wir da nicht besser unser altes Analogfernsehen behalten, wo wir auch schon, was weiß ich was, in einigen Gegenden 10, 12 Programme empfangen konnten, in einigen sogar noch mehr. Naja, ist egal. DVB-T2, was wir mit den alten DVB-T-Fernsehgeräten nicht mehr empfangen können, wofür wir uns ein neues kaufen müssen, wird dann neben unseren Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen auch noch Gebühren für die, wie sagt man denn, geschlossenen, Unrechtlichen kann man ja nicht sagen, nein, für die werbefinanzierten Fernsehsender kommen. Ja, das heißt, Werbe wird bezahlen dann dafür, dass wir in der Hauptsache Werbung sehen können, nochmal Geld. Ja, eine tolle Entwicklung, muss ich sagen. Ich freue mich sehr darüber, Ihnen diese hervorragende Neuigkeit verkünden zu können. Und das war's dann. Tut mir leid, ich kann da wirklich nur nicht irgendwas Großartiges dran erkennen. Wir haben die Möglichkeit, hochqualitative Bilder zu übertragen und müssen dann dafür bezahlen, dass wir alte Wiederholungen oder irgendwelchen Müll vorgesetzt bekommen. Nee, muss nicht so wirklich sein. Ich hole mir ein Fernglas, da habe ich auch hochauflösendes Fernsehen, kostenlos und viel, viel, viel werbefreier als alles andere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Dieses bescheidene Pfingstwetter soll ja nun zu Ende sein. Ich hoffe, dass Mitte dieser Woche der Sommer Einzug hält und habe diese Woche noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch einiges schreiben. Ich habe immer noch über 1000 E-Mails, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich bedanke mich bei allen, die nochmal in die Tasche gegriffen haben und gespendet haben. Es sind auch Leute dabei, die geschrieben haben, nochmal einen Nachschlag. Es ist einfach wunderbar. Und alles das, was ich lese, was ich jeden Tag lese, diese ganzen Wünsche, Grüße, guten Meinungen, die sind einfach nur schön. Ich mache weiter. Macht ihr weiter, ich mache auch weiter. Bis zur nächsten Woche tue ich den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten und vielleicht auch ein Bitte aus dem Shop. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.